Echte Berge. Echt erleben.
Der Montafon-Podcast.
Willkommen zu einer neuen Folge des Montafon-Podcasts. Wir sind oben auf dem Berg mit dieser Folge. Wir sind beim FIS Snowboard World Cup im Montafon. Alissa ist schon wieder bei mir und hat mir als erstes eine, wie heißt es nochmal?
Arecce.
Arecce hat sie mir in die Hand gedrückt. Arecce macht richtig Lärm. Und das hast du jetzt hier an wie viel 100 Menschen verteilt? Also es wird nachher richtig laut. Wir sind kurz vor dem Rennen, vor dem ersten Rennen am Snowboard World Cup Wochenende hier im Montafon. Wir werden einige wichtige und sehr bekannte Menschen in dieser Folge treffen, die rund um dieses Riesen-Event hier viel Arbeit haben. Das ist ja auch ein Riesenaufwand, der hier wieder betrieben wird. Wir stehen jetzt hier im Zielbereich. Neben der Arecce gibt es noch was anderes? Ihr verteilt auch Fähnchen heute, gell? Vom Montafon Tourismus aus.
Ja, genau. Fähnchen haben wir auch dabei. Halt alles, dass wir bestens ausgestattet sind. Der ganze Fanclub.
Das habe ich schon gesehen. Ganz viele aus so kleinen Stöpkes, die alle ganz stolz ihren Dress von ihrem Heimat-Skiclub anhaben und jetzt auf ihre großen Vorbilder warten, die gleich hier runterfahren werden. Ein Olympiasieger aus dem Montafon ist auch dabei.
Ja, natürlich. Der Itzi.
Itzi. Den habe ich vor ein paar Tagen schon getroffen. Und der freut sich natürlich, wenn er in der Heimat hier antreten darf.
Gibt es für dich im Kopf einen Unterschied, ob du zu Hause fährst oder irgendwo anders?
Ja, auf jeden Fall. Also ein Riesenunterschied. Man merkt schon in der Vorwoche, wie man herkommt, einfach ganz ein anderes Gefühl. Man weiß, die ganzen Freunde, Familie kommen alle vorbei und schauen dazu und das pusht einfach nochmal sehr. Das ist, ja, und vor allem man kennt den Berg, man weiß, wo man ist. Man ist da aufgewachsen, hat das Fahren gelernt und ja, ganz ein anderes Feeling.
Aber macht sich auch ein bisschen mehr Druck? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es ja, wie du sagst, Freunde sind da, Familie ist da, ich kenne den Berg, okay. Hat man dann im Kopf vielleicht auch ein bisschen eine andere Erwartung an sich selbst?
Freunde und Familie, die stehen hinter mir, egal wie die Performance ist. Also von dem her ist es eher beflügelnd als wie bedrückend.
Was hat sich in deinem Leben geändert seit dem großen Olympiasieg 22?
Ja, ganz schwer zu beschreiben, also schon sehr viel.
Also du hast eine eigene Gondel.
Ja, zum Beispiel. Die eigene Gondel ist ein sehr greifbares Thema, was sich geändert hat. Aber so schauen wir, man kennt einen ein bisschen mehr. Man hat das Gefühl, man präsentiert etwas nach außen, das ja nicht viel erreicht haben. Und man realisiert es immer mal wieder so für sich selbst, aber man fühlt es jetzt nicht irgendwie besonders anders.
Hast du dann vielleicht innerlich auch so diesen Heimatstolz, wenn du dann da oben stehst? Guckst du dann, siehst du noch mal was von deiner Heimat oder bist du total im Tunnel?
Für mich ist es so, wenn ich am Start stehe, da haben wir oft noch so ein paar Sekunden bis zu einer Minute, bevor es dann wirklich losgeht. Und ich schaue da immer sehr gerne ins Panorama raus. Und wenn ich halt da bei uns an der Mittagsspitze hinter schaue, ist das natürlich was anderes, als wenn ich irgendwo in der Schweiz oder in Amerika rausschaue. Ganz anderes Feeling und vor allem, wenn man den ab und zu noch das Publikum hört, ist das brutal gewesen. Also in den vergangenen Jahren hat das so gepusht und hat mich nochmal ein paar Prozent rausgekitzelt, dass dann die Performance gepasst hat.
Nehmen uns mal so ein bisschen in den Alltag mit, jetzt in der Woche vor dem Weltcup und so weiter. Wie ist so ein Tagesablauf für dich als Athlet?
Ich glaube, der interessante Tag zum Beispiel, Trainingstag. Man steht hier, also ich schlafe im Hotel, obwohl ich eine Viertelstunde weg von hier wohne.
Ist das nicht auch komisch?
Ja, es ist durchaus komisch, aber ich brauche es einfach so, weil das ganze Team ist hier, die ganze Videoanalyse, die Physiotherapeuten, die Trainer, alles sind hier und das Service-Team. Und man ist doch immer in sehr enger Absprache. Und wenn dann für jede Besprechung immer da hin und her kusche und wenn ich daheim liege, dann habe ich das Gefühl, ich verpasse irgendwas, wo vielleicht fürs Rennen wichtig ist. Und ich will mir am Ende vom Tag nichts vorwerfen können und von dem her lasse ich alles so, wie es sein sollte. Zum Tagesablauf in der Früh Frühstück und dann eigentlich gleich mal die Bretter anschrauben, herrichten, den Berg hoch, Besichtigung, dann Training. Ab und zu lässt man die ersten Fahrer ein bisschen runterfahren und schaut sich das ein bisschen an, wie das Ganze funktioniert. Nach dem Training dann Mittagessen. Da habe ich das Privileg, dass ich wahrscheinlich zu den Eltern heim Mittagessen kann. Das ist hier ein großer Unterschied. Nachmittag dann Physiotherapeut, genauso wie durchmobilisieren, ausradeln. Also schauen wir, dass der Körper in Schwung bleibt. Videoanalyse und dann Abendessen, Besprechung, dann Ruhe finden.
aber du siehst deine Familie und deine Freunde auch in so einer Weltcup-Woche dann hier zu Hause, oder? Also das ist jetzt nicht so, dass du dich komplett abschottest, zum Mittagessen geht es zumindest mal nach Hause.
Na, also ich schaue schon, dass ich ein bisschen den Heimvorteil, was das angeht, nütze. Ist doch nett, wenn man zur Familie oder zur Freundin, zu Freunden nochmal kurz sich sieht. Es holt einen ein bisschen aus der Stress-Weltcup-Bubble raus und holt einen nochmal ein bisschen runter. Tut mir persönlich sehr gut. Habe in den vergangenen Jahren natürlich auch gelernt, wie damit umzugehen. Und von dem haben wir doch einige Jahre Erfahrung mit Heimweltcup. Und das waren so immer die Momente, die mir gefühlt sehr gut getan haben.
Ein sehr netter und sympathischer Kerl, der Itzi. Sag mal, Alisa, wenn ihr jetzt hier vom Montafon Tourismus so involviert seid in so ein Special Event, ich meine, da gibt es einige über so eine Wintersaison, aber wie ist denn dann so ein Tagesablauf? Wochenende gibt es ja dann sowieso auch nicht, oder?
Na, also wir haben eigentlich so gerne Urlaubssperre mit den Events und jeder muss eigentlich seinen Beitrag dazu leisten. Und ja, die einen sind im Tal tätig, die anderen am Berg haben, wie ich zum Beispiel heute, bin im Zielgelände auf Weg und ja, verteile Rätschener, dass wir gehörig Lärm machen und Stimmung.
Ja, das ist immer mein Stichwort, das hat sie mir schon beigebracht. Immer wenn dieses Wort kommt, muss ich drehen wie ein Verrückter.
Heftig, ja genau, so gehört sich das, super.
Der FIS Snowboard Cross Weltcup ist ein Riesenevent und findet übrigens auf derselben Strecke statt, auf der auch bei der Weltmeisterschaft 2027 um Medaillen gekämpft werden wird. Ein richtiges Aushängeschild also und damit auch für den Montafon Tourismus extrem wichtig, wie mir Geschäftsführer Manuel erklärt.
Es ist für uns sehr wichtig, zum einen die sportlichen Erfolge nach außen zu zeigen. Wir haben tolle Lokalmatadoren. Dann die Skikompetenz und Snowboardkompetenz international auch zu zeigen. Und wenn man den Weltcup überhaupt hernimmt, ist das das medienträchtigste Event, das wir den ganzen Winter haben. Also der allergrößte Teil der Winterberichterstattung dreht sich um den Snowboardcross-Weltcup bei uns.
Und du hast gesagt, man spürt einen richtigen wachsenden Zusammenhalt im Tal. Kannst du das nochmal erklären?
Weil es eben der Weltcup Montafon ist, es betrifft alle Orte, es betrifft alle Skivereine in der Region. Wir brauchen hunderte von Helferinnen und Helfern am Berg und im Tal und das schnürt zusammen. Das ist einfach ein Event, auf das man ein ganzes Jahr zuarbeitet, zusammenarbeitet. Das gab es früher nicht so, talübergreifend. Und wenn wir jetzt die Weltmeisterschaft noch hernehmen, 2027, ist genau das Gleiche. Da wird schon in den Schulen gearbeitet, da gibt es auch keine Ortsgrenzen mehr und das schweißt richtig zusammen. Da leiden dann auch alle mit, wenn der Weltcup mal ausfällt, weil zu wenig Schnee ist. Oder wenn jetzt, wie jetzt, auch viel Schnee fällt, dann stehen alle da morgens um 4 oder 5 und sind dann schon fest am Arbeiten.
Und damit eben jeder dieser freiwilligen Helferleins weiß, was er wo, wie und vor allen Dingen auch zum Beispiel an der Strecke zu tun hat, dafür gibt es Menschen wie den Koordinationsleiter Bene.
Wichtige Menschen beim Weltcup erkennt man daran, dass sie ganz viele Walkie-Talkies am Körper haben. Bene ist einer davon. Wie viele Geräte hängen denn an dir da rum?
Aktuell 3. Eine ist für die Jury, der zweite ist dann für den Arbeitsfunk, dass wir das Personal separat bedienen können und wenn wir schnell was brauchen, dass das Rennen nicht unterbrochen wird. Und der dritte ist ganz wichtig für die Strecke, für die Sektionen. Damit dann auch wissen, dass die Strecke frei ist oder falls was passiert, ob wir jemanden brauchen oder nicht.
Musst du aber auch gucken, dass du immer gleich das richtige Ding in die Hand nimmst, oder?
Absolut, ja, ich habe so ein bisschen koordinative Herausforderung.
Was ist jetzt dein Job an diesem Wochenende?
Also grundsätzlich bin ich Rennleiter-Stellvertreter und bin dazu bestimmt, zum die Helfer suchen, mitsuchen mit der Vereine. Ich bin ja vom Skiclub Montafon und wir stellen da die Helfer mit unseren neuen Talschaftsvereinen, was wir da haben. Und somit kriegen wir da bis zu 300 Personen zusammen für diese Woche. Und ja, der Rennleiter Christoph Arndt ist leider erkrankt heute. Jetzt bin ich aufgestiegen als Rennleiter. Ich bin ja der Stellvertreter. Nicht?
Somit. 300 Leute, das muss man ganz schön gut koordinieren. Ihr habt, glaube ich, gerade auch so eine Art Briefing-Gespräch gehabt. An was müsst du die alle erinnern? Was kommt in so einem Briefing vor?
Ja, das war jetzt das Briefing für die Sektionen eben, was sie die Strecke freigeben müssen. Wenn wir soweit sind, fragen wir alle Positionen ab, ob alles passt bei ihnen. Und sobald wir das Go von den allen haben und ein Course clear, geht es dann los mit dem Training oder später dann eben mit der Rennen.
Jetzt schlägt das Wetter gerade so ein bisschen um. Gerade hat man noch ein bisschen bessere Sicht gehabt und so. Spielt es eine wichtige Rolle bei der Geschichte oder ist es eigentlich relativ egal?
Nein, ist schon wichtig. Also die Sicht muss passen. Also dass die Konturen und dass man alles sieht. Darum haben wir auch alles gut mit blauer Farbe einmarkiert, damit man das erkennen kann.
Da habe ich so Leute gesehen, die haben so einen Rucksack auf, da ist die Farbe drin, gell? Und dann fahren die, die haben auch so einen Maleranzug an und fahren dann an die Strecke runter und malen auf dem Schnee dann die Strecke ab.
Ja, genau, die haben eben eine Motorspritze, wo man sonst, keine Ahnung, im Gartenbau oder sonst wo verwendet, aber die, ist bei uns umfunktioniert, dass wir die Farbe reinhaben, dass wir die Piste dementsprechend markieren können. Färbleranzug, der Corona-Anzug, wie man so früher sagt, vom Tunnelbau ist der eigentliche, glaube ich. Aber der haben wir, ja, ist glaube ich nicht so schlecht, weil wer will schon der ganze Skianzug voll blau, falls mal irgendwo was daneben geht.
Herr Rennleiter, wie groß ist der Wunsch, dass ein Österreicher am Schluss gewinnt?
Ja, riesig natürlich für den Izzi und für die unsere Jungs schlägt das Herz natürlich groß. Und ja, hoffen wir das Beste. Die Ausgangslage ist gut. Alles andere werden wir heute erfahren.
Wir wünschen dir ein schönes Wochenende. Sportlich gesehen haben wir es nicht im Griff. Das müssen die Jungs dann leisten, aber euch vor allen Dingen vom Koordinationsteam und so weiter und für dich als Rennleiter sowieso einen schönen Weltcup.
Vielen Dank und ja, viel Spaß beim Zuschauen.
Die Strecke, der Kurs, wie man natürlich sagt, ist 1,1 Kilometer lang, hat richtige Steilkurven, Sprünge, Schanzen und wird regelrecht, ja, geformt. Er wird gebaut, dieser Kurs. Peter ist Geschäftsführer der Silvretta Montafon und kennt sich, was den Kursbau angeht, richtig gut aus.
Der Kursbauer überlegt sich den Kurs. Also wir waren schon im Dezember oben im Gelände und haben uns das Gelände angeschaut und da fangen bereits die ersten Gedanken an. Da zeichnet er einmal den Kurs nur mit der Hand, Freistil, auf ein Blatt Papier und dann wird er richtig geplant. Also der Kurs, da gibt es richtige Pläne. Jede Steilkurve, jede Welle, jeder Sprung, die ganze Startformation, das wird alles gezeichnet und dann entsprechend der Planung nachgebaut. Also es ist wirklich, ja, mittlerweile schon eine kleine Wissenschaft. Früher hat man den einfach in den Schnee gezaubert, heute ist das ganz, ganz gewissenhafte Planung.
Und dann steht ihr alle um dieses gemalte Kunstwerk und sagt, geil, so wollen wir es haben.
Ja, das ist jetzt noch nicht so wichtig, sondern wichtig ist, dass die Sportler sagen, geil, so wollen wir es haben. Also wenn der Itzi sagt, geil, dann haben wir alles richtig gemacht.
Und wir können an dieser Stelle voller Stolz verraten, alle haben alles richtig gemacht. Das ist aber auch kein Wunder, denn an diesem Riesenprojekt arbeiten hier im Montafon Menschen, die sich richtig auskennen. Einen, den man da unbedingt nennen muss, ist natürlich der Projektleiter, Montafon-Generalsekretär Christian. Der macht das alles schon ziemlich lange und kennt die Unterschiede zu früher nur zu genau.
Also es ist ja olympisch geworden im Jahr 2006, damals in Turin. Das war was ganz anderes. Also da waren Steilkurven quasi wie so ein kleiner Anlieger mit 2 Meter Höhe. Da waren Sprünge, einfach mal so ein Schneehaufen irgendwie hingelegt. Da war nichts so professionell wie heute. Heute ist es ja quasi schon fast eine Kunst, was diese Shaper am Start irgendwie hinlegen. Das ist auch so ein bisschen Wettkampf global gesehen. Wer macht noch den stilistischeren Start und so weiter? Da wird also ganz viel Know-how reingelegt. Da wird mit Baggern gearbeitet, also nicht nur mit der Pistenmaschine. Wir haben auch immer den Bagger im Einsatz, der halt ganz exakt alles abbauen oder aufbauen kann. Es hat sich schon entwickelt. Es ist sehr technisch geworden, das Ganze. Natürlich auch, weil sich der Sport entwickelt hat, im Sinne von schneller geworden, athletischer geworden und so weiter, wie es in vielen Sportarten ist, so wie Beckenbauer früher halt Standfußball gekickt hat, läuft man heute halt als Spitzenfußballer mit 36 km/h über den Platz. So hat sich auch der Snowboardsport entwickelt.
Kann man es irgendwie beziffern oder benennen, wie viel Schnee für so einen Kurs bewegt wird?
Im Snowboardcross, für einen normalen Kurs, reden wir zwischen 80 und 100.000 Kubikmetern Schnee. In unserem Fall war es relativ einfach. Wir hatten eine gute Basis schon, weil wir ja schon im Dezember über 2 Meter Schnee oben hatten und konnten über den Winter hinweg die Linie von Start bis Ziel schon mal andrücken und hatten aber viele Flächen, wo wir den Schnee herbekommen haben. Das in Form von Kunstschnee oder halt technischem Schnee, wie man sagt, zu produzieren, ist ein brutaler Aufwand. Das hatten wir die letzten 10 Jahre, das ist echt. Da betet man jede Nacht, dass es kalt genug ist, damit die Kanonen diese Menge rausbringen. Und deshalb, und das war auch einer der Gründe, weshalb wir von Dezember auf März gewechselt haben, einfach, dass wir komplett auf Naturschnee zurückgreifen können, Wasser sparen, Energie sparen und so ein bisschen mehr einen grünen Abdruck hinterlassen.
Und wir stehen auf der Stelle, wo dann auch 2027 das große Event stattfinden wird. Das betont ihr auch immer wieder, dass, wie toll das ist, dass jetzt schon so ein bisschen die Vorfreude auch steigt, bei euch ja bestimmt auch, oder?
Klar, das ist jetzt die große Nummer 2027 mit dieser Weltmeisterschaft. Das Projekt ist ja schon echt alt. Wir haben 2017 damit begonnen. Also wir sind schon 7 Jahre dran an diesem Projekt. Der Kurs, der jetzt gebaut wird, soll auch der WM-Kurs sein. Also die Linie definitiv. Und deshalb war es auch unser Anspruch, jetzt zu sagen, wir wollen gleich einen richtig großen Kurs bauen, damit jeder weiß, okay, das ist das Ding für die nächsten 3 Jahre und das gibt es dann auch im 27er Jahr bei der Weltmeisterschaft.
So, das war die Folge vom FIS Snowboard Cross World Cup im Montafon. Alissa, es war schön, oder?
Ja, es ist super gesehen und ja.
Nächstes Mal bin ich gespannt. Dieses Mal war es ein Rätschen. Ich freue mich in der nächsten Folge auf ein weiteres Geschenk. Hast ja jetzt ein paar Wochen Zeit, dir was zu überlegen.
Ja, genau.
Und ihr, lasst die Glocke da, abonniert diesen Podcast oder lasst uns auch gerne einen Kommentar da. Wir freuen uns darüber. Und wir freuen uns sowieso auf die nächste Folge. Schaltet ein. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Pfiatni.
Pfiatni.
Echte Berge. Echt erleben.
Der Montafon-Podcast.